Ja, das weiß ich. Kann mich an die Räume und dergleichen sehr gut erinnern. Ich meine, es wäre auch irgendein Fest gewesen, aber ist, wie es ist. Jesus erzählt Geschichten, viele Geschichten. Die Geschichten werden uns dann von den vier Evangelisten aufgeschrieben. Und da in jener Zeit Papier eine sehr teure Angelegenheit war, haben sie die Geschichten auf das Wesentliche zusammengefasst und zu einer großen Erzählung zusammengestellt. Und ein, vielleicht sogar das wesentliche Thema der Geschichten, die Jesus erzählt, ist das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes. Aber dazu später mehr. Also zuerst mal eine Geschichte. Diese Geschichte erzählt von einem Landarbeiter. Wir nennen ihn mal der Einfachheit halber Gerson. Gerson wurde angeheuert, um ein Feld für die Aussaat vorzubereiten. Gerson hatte nicht viel. Und am Ende des Wochenlohns war meist noch viel Woche übrig. Sein kleines Häuschen, in dem er mit seiner Familie wohnte, war eher als Hütte denn als Haus zu bezeichnen. Aber immerhin, es war seines, sein Eigentum. Darüber hinaus besaß er nicht viel. Und so schuftete er Tag aus, Tag ein auf seinem Acker, der nicht der seine war. Der Acker war wortwörtlich steinreich, was das Pflügen erschwerte oder gar verhinderte. Deshalb mussten die großen Brocken ausgegraben und zur Seite geschafft werden. Und so kam es, eines Tages stieß er wieder mal auf so einen Brocken und dachte gleich, irgendwas stimmt hier nicht. Das war kein Stein, auf den er mit seinem Spaten da gestoßen war. Er grub weiter und sein Puls ging schneller. Was war da wohl im Acker vergraben? Langsam kam eine mit Metallspangen versehene und mit Pech abgedichtete Kiste ans Tageslicht. Sollte hier etwa? Er wagte den Gedanken kaum zu Ende zu denken. Gerson sah sich um. Er war mutterseelenallein, weit und breit kein Mensch. Das Metall der Spange war rostig und bot dem Spaten keinerlei Widerstand. Als er vorsichtig den Deckel öffnete, traute er seinen Augen nicht. Münzen aus Silber, ja Gold, teils mit völlig unbekannten Prägungen, viele, sehr viele Münzen. Die Kiste musste schon sehr lange, sehr, sehr lange hier liegen. Doch was nun? Einfach mitnehmen? Nee. Das ging nicht. Das wäre Diebstahl und jeder würde fragen, wo ein armer Landarbeiter plötzlich so viel Geld her hat. Aber was dann? Einfach dem Großgrundbesitzer, dessen Acker er hier bearbeitete, bringen? Der Kerl schwamm doch schon im Geld. Und ganz abgesehen davon, der war nicht im Lande. Und sein Verwalter? Nun ja, nee, vergessen wir's. Irgendetwas musste aber passieren. Der Entschluss kam ihm wie ein Geistesblitz. Sorgfältig verschloss er die Kiste wieder und vergrub sie genau an der Stelle, wo er sie gefunden hatte. Dann arbeitete er weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Bei Feierabend rannte er nach Hause, so schnell ihn seine Füße trugen. Statt einer Begrüßung rief er seiner Frau zu: »Frau, wir verkaufen alles. Haus, Klamotten, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird zu Geld gemacht.« Die, seine Frau, war natürlich völlig verschreckt. War ihr Mann jetzt übergeschnappt? Hatte er die Hitze des Tages nicht vertragen? Es bedürfte einer gewissen Überzeugungsarbeit, ehe Gersons Frau einsah, dass die Idee ihres Mannes vielleicht doch nicht so verrückt sei, wie sie auf Anhieb klang. Gesagt, getan, die nächsten Tage vergingen wie im Flug, wobei er ja immer noch seiner Arbeit nachzugehen hatte, Steine aus dem Acker holen. Und jedes Mal, wenn er auf den Acker kam, musste er nachsehen. dass ihn wirklich niemand beobachtet und den Schatz dann ausgegraben hatte. Die Verwalter des Großgrundbesitzers waren schon erstaunt, als Gerson ankam und fragte, ob er nicht den Acker kaufen könne. Aber es war ja, die Steine zeigen's, nicht das beste Stück Land des Guts, und so wurden sie schließlich handelseinig. Aber Gersons ganzes Vermögen ging dabei drauf. Die Familie fand vorübergehend Unterschlupf bei den Schwiegereltern, die ob der Idee ihres Schwiegersohnes alles andere als begeistert waren. Aber der Deal war gemacht und beurkundet. Und jetzt gehörte der steinige Acker Gerson und natürlich der dort vergrabene Schatz. Soweit die Geschichte, die Jesus erzählt. Matthäus berichtet sie uns etwas weniger ausführlich, als ich es gerade getan habe. Und weil es so schön ist, gleich noch eine Geschichte. Die handelt diesmal nicht von einem armen Mann, sondern von einem fahrenden Händler. Nennen wir ihn der Einfachheit halber Jitzach. Jitzach war einer der Bessergestellten. Er war auch bei den Bessergestellten der damaligen Gesellschaft unterwegs, denn er handelte mit Luxusgütern, genau genommen mit Perlen. Das war lange vor der Zeit, in der man Perlen gezüchtet oder gar künstlich erzeugt hatte, weshalb sie gerade in der Damenwelt als viel wertvoller galten als Gold und Silber. Und Jitzach? Jitzach war ein Fachmann in Sachen Perlen. Sein Rat war geschätzt. Ihm konnte in diesem Metier keiner was vormachen. Und er war auch ständig auf der Suche nach größeren, besseren, nach der perfekten Perle. Sein Handel florierte. Und eines Tages, er hatte selbst nicht mehr dran geglaubt, eines Tages gewann er tatsächlich das, was wir heute als Sechser im Lotto bezeichnen würden. Er fand eine Perle, die alles übertraf, was er bisher gekannt hatte. Sozusagen die perfekte Perle. Aber nicht nur für die damalige Damenwelt galten Perlen als unendlich kostbar. Sie erzielten auch Preise, die man sich heute für so ein kleines Stückchen Stein kaum vorstellen konnte. In Euros umgerechnet wären das 8- oder 9-stellige Summen, die für Perlen bezahlt wurden. Für Jitzach war klar, die muss ich haben. Aber wie? Der geforderte Preis war fair, überstieg aber bei weitem seine nicht ganz kleinen Möglichkeiten. Und den Traum zu verabschieden, die perfekte Perle zu besitzen, das ging gar nicht. Also blieb nur, alles, was er besaß, zu Geld zu machen, um an diese eine Perle zu kommen. Es gelang ihm, den Verkäufer zu überzeugen, an niemand anders zu verkaufen und zu warten, bis er genügend Geld hatte. Zu warten, bis er sein gesamtes Hab und Gut veräußert hatte. Das ging zwar nicht ganz so schnell, wie er hofft, aber schließlich war es soweit. Die Transaktion konnte stattfinden. Und jetzt hatte Jitzach zwar kein eigenes Haus mehr und auch sonst nicht mehr viel, aber er war Eigentümer der schönsten und besten Perle der Welt. Auch diese Geschichte hört hier auf. Sie wird von Jesus erzählt und Matthäus berichtet sie uns. Auch wieder ein kleines bisschen knapper, als ich sie hier wiedergegeben habe. Aber andererseits, ich kann mir nicht vorstellen, im Setting des Orients, dass Jesus Geschichten von 25 oder 31 Worten erzählte. So viel haben die nämlich im Matthäus-Evangelium. Eher kann ich mir vorstellen, dass der Evangelist kräftig gekürzt und nur das Wesentliche berichtet hat. Aber das wirklich Wesentliche habe ich bei meinem Erzählen der beiden Geschichten bisher unterschlagen. Denn die beiden Geschichten beginnen ja genau gleich. Da heißt es, mit dem Reich der Himmel verhält es sich wie? Reich der Himmel, das ist bei Matthäus die Umschreibung für Reich Gottes oder Herrschaft Gottes. Was lernen wir aus diesen beiden Geschichten, die Jesus seinen Jüngern und damit auch uns erzählt? Was will Jesus seinen Jüngern und uns heute klar machen? Wie verhält es sich mit der Herrschaft Gottes? Was hier zuerst auffällt, ist, dass der Schatz und die Perle schon da waren. Und weder Gerson noch Yitzhak haben irgendetwas dazu getan, dass es den Schatz oder die Perle gab. Wenn man so die Geschichten liest oder hört, denkt man, klar, ist selbstverständlich, ne? Aber im Zusammenhang der Gottesherrschaft ist es das gerade nicht. Zu allen Zeiten haben Menschen versucht, die Gottesherrschaft entweder selbst zu errichten oder irgendwas dazu beizutragen, dass sie kommt oder sie gar auf irgendeinem Weg zu erzwingen. Das galt bereits zur Zeit Jesu, als Menschen versuchten, durch gewaltsamen Widerstand ein Gottesreich zu errichten. Andere, auch in der Zeit Jesu, predigten, man müsse in ganz Israel nur einmal den Sabbat halten, dann würde die Gottesherrschaft kommen. Aber wir müssen nicht in die Zeit Jesu ins alte Israel, auch Christen waren und sind vor der Versuchung nicht gefeit, einen Beitrag dazu leisten zu wollen, dass die Gottesherrschaft aufgerichtet wird. Vielleicht nach dem Motto, alle Menschen sollten sich mal an Gottes Geboten ausrichten, ob sie wollen oder nicht. Dann regiert auch Gott, oder? Aber davon ist weder hier noch sonst wo in der Bibel, Alten oder Neuen Testaments, die Rede. Die Aufgabe der Nachfolger Jesu ist es, für das Kommen der Gottesherrschaft, das heißt für das Sichtbarwerden der Gottesherrschaft, zu beten. Das tun wir in der Regel mindestens einmal in der Woche. Wir werden es heute auch wieder tun, wenn wir miteinander das Vaterunser beten. Und die Nachfolge Jesus sind aufgefordert, sich an den Werten der Gottesherrschaft zu orientieren, wie wir es in dem bekannten Vers lesen, der hier hinter mir an der Wand steht. Aber die Gottesherrschaft ist das, was der Name sagt, und sie bleibt das, was der Name sagt. Sie ist Herrschaft Gottes und nicht unsere. Und als solches steht es nicht in unserer Macht, glücklicherweise würde ich sagen, es steht nicht in unserer Macht, dazu beizutragen, dass diese Herrschaft Gottes da ist. Gott regiert. Oder in den Bildern der beiden Geschichten, der Schatz und die Perle sind einfach da. Jetzt mag jemand einwenden, aber davon spürt man ja nichts. Diesen Einwand, der ist auch ganz alt. Man spürt ja nichts davon, man sieht nichts. Schaut doch mal in diese Welt. Das ist immer eine gute Motivation, um selbst aktiv zu werden. Und das ist ja die zweite Botschaft aus den beiden Geschichten. Schatz und Perle sind nicht nur einfach da, sondern von beiden heißt es, sie werden gefunden. Mit anderen Worten und jenseits dieser Geschichten, die Gottesherrschaft ist verborgen. Das ist in diesen beiden Geschichten eher ein Nebenstrang, aber trotzdem der Erwähnung wert. Wie schon gesagt, Jesus erzählt ganz viele Geschichten und das finden wir dann in anderen Geschichten, wo von der Verborgenheit des Reiches Gottes die Rede ist. Wir kennen die Geschichte vom Senfkorn, diesem unscheinbaren, ganz, ganz kleinen Samen, aus dem Großes wird. Wir kennen die Geschichte vom Unkraut unter dem Weizen. All diese Geschichten haben die Verborgenheit des Reiches Gottes zum Thema. Aber nicht jetzt unsere. Aber trotzdem ist es zu sagen, es gehört mit zu diesen Aussagen über die Gottesherrschaft. Unsere beiden Geschichten sind sich ja einerseits recht ähnlich. Ne? Man redet manchmal deshalb von einem Doppelgleichnis. Wie gesagt, 25 und 31 Verse, also 56 Verse, Worte. 25 und 31 Worte, 56 Worte insgesamt. Für etwas Wertvolles wird ganz viel dran gegeben. Dazu gleich mehr. Sie sind aber auch recht unterschiedlich, die beiden Geschichten. In der ersten ist es ein wahrscheinlich eher armer Zeitgenosse. Sonst würde er nicht auf dem Acker eines Fremden arbeiten. Im zweiten Fall ist es jemand, der eher einem Juwelier auf der Düsseldorfer Kö oder auf der Zeil gleicht. Nicht die normale Einkommensklasse, die unter uns so vertreten ist. Im ersten Fall wird nichts gesucht. Der Arbeiter gräbt nicht den Acker um was im Acker zu finden. Er gräbt den Acker um, weil das sein Job ist und findet dabei eher zufällig den Schatz. In der zweiten Geschichte hat der Kaufmann lange nach der perfekten Perle gesucht, bis er sie endlich fand. So sind also Arme und Reiche, Suchende und solche, die von der Existenz eines Schatzes überhaupt keine Ahnung haben, angesprochen. Und so wurden der Acker und die Arbeit auf ihm und die unterschiedlichen Perlen in der Geschichte der Auslegung schon mit allem Möglichen verglichen. Aber diese Versuche führen uns in die Irre. Entscheidend ist nicht so sehr, ob ein Mensch sucht. Entscheidend ist, was dieser Mensch tut, wenn er findet. Ob nach langer Suche oder ganz spontan, ist dabei ohne Bedeutung. Denn spannend ist ja die schon erwähnte Gemeinsamkeit. Beide geben alles dran, um den Schatz oder die Perle zu haben. Muss ich unbedingt haben, hatte ich die Predigt überschrieben. Steht irgendwie auch über beiden Geschichten. Und das, wofür sie alles geben, ist jetzt, außerhalb der Geschichte, das Reich Gottes. Und so gesehen sind diese beiden Geschichten, die Jesus erzählt, eine Illustration genau dieses Wortes an der Präsentationswand. Strebt vor allem nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, heißt es in der Übersetzung der Basisbibel. Leonhard Ragaz, ein Schweizer Theologe aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, hat das mal so formuliert. Das Reich Gottes kostet etwas. Es muss gesucht werden, und zwar mit ganzer Seele. Es muss etwas dran gesetzt werden. Man muss etwas dran wagen. Es fordert Mut. Es verlangt Entschluss. Es kostet Opfer. Man kann nicht nach allem Möglichen trachten und dann neben, in gewissen freien Stunden, auch noch nach dem Reich Gottes. Das ist letztlich die Kernbotschaft der beiden Geschichten. Die beiden Protagonisten, der Arbeiter und der Kaufmann, geben alles dran, um das eine zu haben. Und das ist es auch, was Paulus sagt. Wir haben die Schriftlesung aus Philipper 3 gehört, dass er alles dran setzt. Aber hier gilt es gleich, ein Missverständnis zu wahren. Nach Gottes Herrschaft trachten, nach ihr zu streben, bedeutet nicht, ausdrücklich nicht, noch mehr fromme Dinge zu machen, als man eh schon tut. Es bedeutet zuerst mal nicht mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr Einsatz in der Gemeinde. Wenn es danach ginge oder gegangen wäre, dann wären die Pharisäer zur Zeit Jesu die ersten und besten Kandidaten für das Reich Gottes gewesen. Denn die Pharisäer, wir haben sie manchmal so als Heuchler im Blick, ne? So nach dem Motto, naja, die ist scheinheilig und dergleichen ähnlichen, das ist ein völlig falsches Bild. Die Pharisäer waren das, was man heute bezeichnen würde als Bekenntnisbewegung, keine andere Tora, kein anderes Gesetz. Und die alles dran gesetzt haben, um dieses Gesetz zu halten. Und in Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus, eure, gewandt an die Jünger, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und er fährt fort, in meinen Worten, sonst wird das nichts mit dem Reich Gottes. Also nicht mehr fromme Aktivitäten, sondern ein Leben mit beiden Beinen in dieser Welt, im Alltag. Ein Leben, das von den Werten des Reiches Gottes geprägt wird. Das kann mich dann sehr wohl dazu führen, mehr in die Bibel zu lesen, um zu verstehen, was diese Werte sind, mehr zu beten, weil mir die Kraft fehlt, mehr die Gemeinschaft der Jünger zu suchen, weil es alleine so schlecht geht. Aber all das nicht, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr Gemeinschaft, um seiner selbst willen, als ob das bedeuten würde, nach der Herrschaft Gottes zu streben. Als ob das bedeuten würde, seine Werte in dieser Welt ins Leben zu bringen. Aber genau das, die Werte der Gottesherrschaft in dieser Welt ins Leben zu bringen, fordert eben ganzen Einsatz. Fordert eine Ordnung der Prioritäten unseres Lebens, die nicht natürlich ist. Die von mir frei erfundene Ehefrau des Landarbeiters hatte schon recht. Es ist verrückt, was ihr Mann macht. Sie hatte ja keine Ahnung, was in dem Acker ist. Sie hat ihn nur gehört, alles verkaufen und dachte, er hat einen Sonnenstich. Es ist nicht logisch, die Maßstäbe der Gottesherrschaft an oberste Stelle zu setzen. Und das wird auch im Zusammenhang dieses Verses aus Matthäus 6 sehr schön sichtbar. Logisch wäre es in der Sicht dieser Welt, sich um Essen und Trinken, Kleidung und Unterkunft zu sorgen. Also die Priorität auf mein eigenes Auskommen zu setzen. Und Jesus sagt, um all diese Dinge dreht sich das Leben derer, die Gott nicht kennen. Bei euch, so Jesus, soll es anders sein. Und wenn ihr das lebt, dieses andere, dann verspricht er seinen Jüngern, wird Gott euch auch das, also Nahrung, Kleidung, Unterkunft, auch das alles schenken. Die Geschichten vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle enden so, wie ich sie euch erzählt habe. Wie gesagt, nicht ganz so ausführlich, aber sie enden genau an dieser Stelle. Kein Wort mehr darüber, was der Arbeiter oder der Kaufmann mit dem von ihm Erworbenen getan hat. Wer Spaß an sowas hat, kann sich ja mal dran machen, die eine oder die andere Geschichte oder beide Geschichten weiterzuschreiben. Aber Jesus erzählt sie nur bis zu diesem Punkt, weil alles Weitere vom Entscheidenden ablenken würde. Und so ist die Herrschaft, ist die Herausforderung für uns nicht zuerst diese Geschichten weiterzuschreiben. Das ist vielleicht eine ganz nette Idee, kann man machen, muss man aber nicht. Die Herausforderung, das, was man muss, wenn man so will, für uns ist, sich diesem Totalanspruch zu stellen, der uns in der Gottesherrschaft begegnet. Der Vers hier stammt aus der Bergpredigt. Und es ist diese lange Rede Jesu, für uns aufgeschrieben, Matthäus 5, bis Kapitel 7. Es ist diese lange Rede Jesu, die zeigt, was es ganz praktisch heißt, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu streben oder wie es in der alten Luther-Übersetzung so schön heißt, zu trachten. Barmherzig sein, Frieden stiften, die zweite Meile gehen, nicht Böses mit Bösem vergelten und noch viel anderes mehr. Das wäre schon wieder eine eigene Predigt oder vielleicht sogar eine Predigtreihe. Wie schon gesagt, wir werden auch nachher wieder darum beten, dass Gottes Reich komme, dass seine Herrschaft sichtbar werde in den Wirren dieser Welt. Das ist ein potenziell sehr gefährliches Gebet, denn es erinnert uns daran, was von uns gefordert ist als Jünger dieses Reiches. Nicht das Reich Gottes bauen, das macht der liebe Gott selbst, aber nach seinen Werten, nach dem, was es ausmacht, in unserem Leben zu trachten und wirklich alles, aber auch alles daran zu setzen, das zu leben, wo auch immer Gott uns in dieser Welt hingestellt hat. Amen.